Die geografische und familiäre Isolation. Um die Entstehung von Emily Brontës einzigen Roman Wuthering Heights zu verstehen, muss man sich in das abgelegene Dorf Haworth im West Riding von Yorkshire versetzen, wie es sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts darstellte. Das Pfarrhaus, in dem Emily den Großteil ihres kurzen Lebens verbrachte, liegt am oberen Ende einer steilen Dorfstraße, direkt angrenzend an den Friedhof der Gemeinde. Hinter den Gartenmauern des Hauses beginnt unmittelbar die Wildnis der Moore. Diese geografische Lage ist kein bloßer Zufall, sondern der bestimmende Faktor für das gesamte literarische Schaffen der Brontë-Geschwister. Die Landschaft ist karg, geprägt von tiefem Heidekraut, ginsterbewachsenen Hügeln und schroffen Granitfelsen, die dem fast ständig wehenden Wind trotzen. Emily Brontë war eine Frau, die sich in der sozialen Gesellschaft ihrer Zeit, sei es in Brüssel oder in größeren englischen Städten, nie heimisch fühlte. Nur in der Stille und der rauen Unwirtlichkeit der Moore fand sie eine Form von spiritueller Freiheit. Zeitgenössische Berichte beschreiben sie als eine Person, die stundenlang allein durch die Heide wanderte, oft nur in Begleitung ihres Hundes Keeper. Diese tiefe, fast physische Verbundenheit mit der Natur fließt in jede Zeile des Romans ein. Das Moor ist in ihrer Vorstellung kein hübscher, dekorativer Hintergrund für eine Liebesgeschichte, sondern eine eigenständige, oft gewaltvolle Kraft, die den Charakter der Menschen formt und deren Schicksale mit unerbittlicher Logik bestimmt. Emily wurde im Jahr 1818 als fünftes von 6 Kindern geboren. Die Familie Brontë war von Beginn an vom Tod gezeichnet, was die Atmosphäre im Pfarrhaus nachhaltig prägte. Die Mutter, Maria Brontë, verstarb bereits 1821 und nur wenige Jahre später folgten die beiden ältesten Schwestern, Maria und Elizabeth. Diese verstarben an den Folgen der katastrophalen hygienischen Bedingungen in ihrem Internat, der Clergy Daughters School in Cowanbridge. Diese frühen Verluste schweißen die verbleibenden Geschwister, Charlotte, Branwell, Emily und Anne, auf eine Weise zusammen, die für Außenstehende kaum nachvollziehbar war. In der Isolation des Pfarrhauses, das oft wie eine Festung gegen die Außenwelt wirkte, erschufen sie eine eigene, hochkomplexe literarische Welt. Sie begannen, winzige Bücher zu schreiben und von Hand zu binden, die von den fiktiven Königreichen Angria und Gondel erzählten. Während Charlotte und Branwell sich dem Reich Angria widmeten, entwickelten Emily und Anne die Welt Gondel. In diesen Geschichten, die Emily bis in ihr Erwachsenenalter hinein weiterschrieb, finden sich bereits alle Motive, die später Wuthering Heights prägen sollten. Der rachsüchtige Außenseiter, die alles verzehrende Leidenschaft, der Verrat und der unbedingte Kampf gegen gesellschaftliche Konventionen. Diese jahrelange, fast obsessive Übung in einer privaten Fantasiewelt erklärt, warum ihr Roman als Erstlingswerk eine so ungeheure formale Sicherheit und emotionale Dichte besitzt. Die Welt im Pfarrhaus und der Einfluss des Vaters. Das Leben der Brontës war geprägt von einer merkwürdigen Mischung aus geistiger Weite und physischer Enge. Ihr Vater, Patrick Brontë, war ein gebildeter Mann irischer Herkunft, der sich aus ärmlichen Verhältnissen hochgearbeitet hatte. Er war kein typischer, strenger Geistlicher der viktorianischen Ära. Er ermutigte seine Töchter ausdrücklich dazu, sich mit den tagespolitischen Ereignissen auseinanderzusetzen, Zeitungen zu lesen und eine eigene Meinung zu entwickeln. In der umfangreichen Bibliothek des Vaters entdeckten die Geschwister die Werke von Lord Byron, Sir Walter Scott und William Wordsworth. Besonders die Romantik mit ihrer Betonung des Individuums, der Subjektivität und der Erhabenheit der Natur hinterließ bei Emily tiefe Spuren. Doch während ihre Schwestern Charlotte und Anne versuchten, als Gouvernanten oder Lehrerinnen in der Welt Fuß zu fassen, scheiterte Emily an jedem Versuch, das heimische Pfarrhaus dauerhaft zu verlassen. Jeder Aufenthalt in der Fremde führte bei ihr zu schwerem Heimweh und einem besorgniserregenden körperlichen Verfall. Sie brauchte die vertraute Umgebung des Moores und die tägliche Routine in Haworth, um überhaupt atmen und schreiben zu können. In Emily vereinten sich die praktische Hausfrau, die das Brot für die Familie backte und den Haushalt organisierte, und die visionäre Dichterin, die in den Pausen zwischen ihren Pflichten an ihren Manuskripten arbeitete. Innerhalb des Hauses war Emily für viele der handfesten Aufgaben zuständig. Sie war dafür bekannt, dass sie beim Kneten des Brotteigs oft ein Buch aufgeschlagen vor sich liegen hatte. Diese Erdung im Alltäglichen steht in einem faszinierenden Kontrast zu der metaphysischen Gewalt ihres Romans. Ihr Bruder Branwell, der ursprünglich als das hoffnungsvollste Talent der Familie galt, wurde zu einer tragischen Figur, die das Leben im Pfarrhaus zunehmend überschattete. Er verfiel dem Alkohol und dem Opium, scheiterte in jedem Beruf und wurde schließlich zu einer Quelle ständiger Sorge und Angst. Sein langsamer Verfall, seine unkontrollierten Wutausbrüche und seine Unfähigkeit, sein Leben zu ordnen, lieferten Emily vermutlich ein direktes, schmerzhaftes Vorbild für die Darstellung des Charakters Hindley Earnshaw und dessen zerstörerische Verzweiflung. Die Geschwister erlebten in der Enge ihrer Wohnstube hautnah, wie Sucht und Hoffnungslosigkeit eine Familie von innen heraus zersetzen können. Trotz dieser oft düsteren Atmosphäre blieb das Pfarrhaus ein Ort unermüdlicher Kreativität. Abends, wenn die tägliche Arbeit getan war, pflegten die drei Schwestern oft stundenlang gemeinsam um den großen Esstisch am Wohnzimmer zu bandern. Dabei lasen sie sich gegenseitig aus ihren neuesten Entwürfen vor, kritisierten sich und entwickelten ihre Ideen weiter. Es war eine literarische Werkstatt unter extremen Bedingungen, in der jeder Satz geschliffen und jede dramaturgische Wendung bis ins Detail diskutiert wurde. Pseudonyme und die Flucht vor der Öffentlichkeit. Als sich die Schwestern schließlich dazu entschlossen, ihre gesammelten Werke an Verlage zu senden, trafen sie eine strategisch kluge Entscheidung. Sie wählten männliche Pseudonyme. Charlotte schrieb als Currer Bell, Anne als Acton Bell und Emily als Alice Bell. Emily hielt an dieser Verschleierung ihrer Identität weitaus hartnäckiger fest als ihre Schwestern. Sie verabscheute jede Form von öffentlicher Aufmerksamkeit und wollte ihre Privatsphäre um jeden Preis schützen. Für sie war das Schreiben ein privater Akt der Seelenforschung, kein Streben nach Ruhm. Selbst als Charlotte später die Identität der Schwestern in London lüften musste, um Missverständnisse mit den Verlegern zu klären, blieb Emily in Haworth zurück. Sie wollte nicht als Schriftstellerin wahrgenommen oder bewundert werden. Sie wollte lediglich, dass ihr Werk für sich selbst sprach. Im 19. Jahrhundert war dies auch eine notwendige Verteidigungsstrategie. Werke von Frauen wurden von der zeitgenössischen Kritik oft herablassend behandelt oder nach moralischen Maßstäben bewertet, die für männliche Autoren keine Rolle spielten. Durch die Wahl des Namens Alice Bell stellte Emily sicher, dass Wuthering Heights nach seiner literarischen Kraft und nicht nach dem Geschlecht der Autoren beurteilt wurde. Die Arbeit an dem Roman fiel in eine Zeit, in der Emily auch als Lyrikerin ihre ganz eigene, unverwechselbare Stimme fand. Viele ihrer Gedichte behandeln ähnliche Motive wie die Geschichte von Catherine und Heathcliff. Die Sehnsucht nach einer Welt jenseits der körperlichen Begrenzung, die Freiheit der menschlichen Seele und eine unerschütterliche Standhaftigkeit gegenüber jeder Form von menschlicher oder göttlicher Tyrannei. Als der Roman schließlich im Dezember 1847 erschien, war die literarische Welt in keiner Weise auf dieses Werk vorbereitet. Es wirkte wie ein massiver Fremdkörper in der damaligen Literaturlandschaft. Es fehlte jede Spur der damals erwarteten moralischen Belehrung oder der sentimentalen Versöhnung. Stattdessen präsentierte Emily eine Welt, in der die Gesetze der Natur und der menschlichen Urinstinkte weitaus schwerer wogen als die Regeln der Kirche oder des Staates. Sie schrieb mit einer Intensität und einer rohen Ehrlichkeit, die viele Leser verstörte und einige Kritiker zu der Vermutung veranlasste, der Autor müsse ein wahnsinniger oder zumindest zutiefst verbitterter Mann sein. Emily nahm diese oft vernichtenden Kritiken kaum zur Kenntnis. Für sie war das Werk ein notwendiger, fast physischer Ausdruck ihres inneren Erlebens, der völlig unabhängig von der Meinung der Welt existierte. Diese Unbeugsamkeit gegenüber dem Zeitgeist ist eines der Merkmale, die ihren Roman bis heute so modern und relevant erscheinen lassen. Eine revolutionäre Erzählstruktur. Was Wuthering Heights von fast allen anderen Romanen seiner Zeit unterscheidet, ist seine außergewöhnlich komplexe und für die damalige Epoche radikal moderne Konstruktion. Emily Brontë verzichtet vollständig auf einen allwissenden, moralisch wertenden Erzähler, der den Leser sicher durch die emotionalen Abgründe der Geschichte führt. Stattdessen nutzt sie eine Technik der verschachtelten Berichte, die an eine gerichtliche Zeugenbefragung erinnert. Den äußeren Rahmen bildet Mr. Lockwood, ein wohlhabender, aber etwas naiver und eitler Herr aus dem Süden Englands, der sich in die Einsamkeit der Moore zurückzieht, um dort Ruhe zu finden. Lockwood ist der klassische Außenseiter, der die archaische Welt von Wuthering Heights durch die Brille seiner eigenen Vorurteile und seiner städtischen, oberflächlichen Erziehung betrachtet. Seine Unfähigkeit, die rohe Gewalt und die Tiefen, ungebändigten Emotionen der Bewohner zu begreifen, dient dem Leser zwar als Einstiegspunkt, erzeugt aber gleichzeitig eine ironische Distanz. Lockwood ist ein oft unzuverlässiger Beobachter, der das Offensichtliche übersieht und tragische Situationen mit gesellschaftlichen Floskeln abzutun versucht. Diese erzählerische Distanz sorgt dafür, dass die Ereignisse auf dem Gutshof niemals ihre Rätselhaftigkeit verlieren. Den eigentlichen Kern der Geschichte erzählt Nellie Dean, die Haushälterin, die seit ihrer Kindheit mit den Familien Earnshaw und Linton verbunden ist. Doch auch Nellie ist alles andere als eine neutrale oder objektive Zeugin. Sie ist tief in die über Jahrzehnte schwelenden Konflikte verstrickt, ergreift oft Partei, verschweigt entscheidende Details oder greift durch kleine Intrigen und gezielte Unterlassungen aktiv in das Geschehen ein. Ihre Erzählung ist geprägt von ihrem bäuerlichen Realitätssinn und ihrem Wunsch nach Ordnung, aber auch von einer gewissen Engstirnigkeit gegenüber jenen leidenschaftlichen Ausbrüchen, die über ihren Horizont hinausgehen. Diese mehrschichtige Erzählweise führt dazu, dass der Leser niemals die eine objektive Wahrheit erfährt. Man ist gezwungen, sich die Geschichte aus den oft widersprüchlichen Bruchstücken der Berichte selbst zusammenzusetzen. Diese Modernität der Form, die die Existenz einer allgemeingültigen Wahrheit in Frage stellt, war ihrer Zeit weit voraus und nimmt literarische Experimente des 20. Jahrhunderts vorweg. Es entsteht ein Sog, dem sich der Leser kaum entziehen kann, da er selbst zum Detektiv in einem Labyrinth aus Erinnerungen und Rechtfertigungen wird. Literarisch wird der Roman oft der sogenannten Gothic Fiction, der Schauerromantik, zugeordnet. Emily Brontë bedient sich dabei geschickt der klassischen Versatzstücke dieses Genres. Das düstere, einsame Herrenhaus mit seinen geheimen Zimmern, das Toben der Elemente, die Prophezeiungen des alten Knechts Joseph und die schaurigen Geistererscheinungen in stürmischen Nächten. Doch Brontë geht weit über den bloßen Gruseleffekt hinaus, der viele Werke ihrer Zeitgenossen kennzeichnete. Das Unheimliche in Wuthering Heights entspricht nicht äußeren Schocks oder billigen Effekten, sondern der dunklen, oft pathologischen Psychologie der Figuren. Die Geister in diesem Roman sind keine Gespenster im herkömmlichen Sinne, sondern kraftvolle Manifestationen einer unerfüllten Sehnsucht, die über die Grenze des physischen Todes hinausreicht. Wenn Heathcliff am Ende des Romans glaubt, die verstorbene Catherine im Moor zu sehen, dann ist es für ihn keine Schreckensvision, die ihn in den Wahnsinn treibt, sondern die lang ersehnte Erfüllung eines lebenslangen Wunsches nach spiritueller Wiedervereinigung. Die Figur des Heathcliff selbst stellt eine der komplexesten Charakterstudien der Weltliteratur dar. Er ist der Prototyp des byronischen Helden. Düster, geheimnisvoll, rachsüchtig und doch von einer tragischen, fast majestätischen Größe. Seine Grausamkeit ist im Roman niemals grundlos. Sie wird als das zwangsläufige Ergebnis einer Kindheit dargestellt, die von rassistischen Beleidigungen, systematischer physischer Gewalt und der absoluten Verweigerung von Anerkennung und Liebe geprägt war. Brontë zeigt uns einen Mann, der von der Gesellschaft zum Ungeheuer gemacht wurde und der nun die Waffen seiner Unterdrücker, nämlich Geld, juristisches Wissen und Bildung, mit kalter Präzision gegen sie selbst einsetzt. Doch Heathcliff ist kein einfacher Schurke. Seine Liebe zu Catherine ist so absolut und metaphysisch, dass sie jede herkömmliche moralische Kategorie sprengt. Diese Liebe ist nicht auf körperliche Erfüllung oder bürgerliches Familienglück ausgerichtet, sondern auf eine vollständige Verschmelzung der Identitäten. Catherines berühmter Ausspruch »Ich bin Heathcliff« ist der philosophische Kern des Romans. Es geht um die Zerstörung des individuellen Ichs zugunsten einer alles verzehrenden Einheit, die keinen Unterschied mehr zwischen dem Selbst und dem Anderen zulässt. Sozialer Klassenkampf und rechtliche Tyrannei. Ein oft unterschätzter Aspekt ist die präzise und fast schon soziologische Analyse der Klassenverhältnisse im ländlichen England des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Das Anwesen Wuthering Heights repräsentiert den alten, rauen Landadel, dessen Leben eng mit dem Boden und der körperlichen Arbeit verknüpft ist. Thrushcross Grange hingegen steht für die aufstrebende, verfeinerte Gentry, in deren Welt Bildung, Etikette und die Abschottung von der wilden Natur dominieren. Auf Wuthering Heights herrscht eine archaische Ordnung, während auf Thrushcross Grange die Bücher und die feinen Manieren den Ton angeben. Catherine Earnshaw ist zwischen diesen beiden Polen hin und her gerissen. Ihre Entscheidung für Edgar Linton und gegen Heathcliff ist aus ihrer Sicht keine Entscheidung gegen die Liebe, sondern eine rationale Entscheidung für den sozialen Aufstieg und die Sicherheit, die ihr nur das Grange bieten kann. Sie glaubt fälschlicherweise, sie könne durch ihre Ehe mit Edgar die Macht erlangen, Heathcliff zu retten. Brontë kritisiert hierbei die unerbittliche Logik der sozialen Hierarchie und deren zerstörerische Auswirkungen auf das menschliche Herz. Heathcliffs Rachefeldzug besteht im Wesentlichen darin, dass er sich die Methoden der herrschenden Klasse, die ihn einst verachtete, aneignet, um sie von innen heraus zu vernichten. Er lernt das komplizierte Rechtssystem kennen, er sammelt im Verborgenen Kapital an und nutzt die Spielschulden seiner Feinde skrupellos aus, um sich deren Landbesitz anzueignen. Er wird zum kapitalistischen Raubtier in einer Welt, die ihn einst als nutzlosen Parasiten behandelt hat. Gleichzeitig thematisiert der Roman die totale rechtliche und ökonomische Unterwerfung der Frau in jener Zeit. Isabella Linton und später die junge Cathy verlieren durch ihre Verbindung mit Heathcliff oder seinem Sohn jeglichen Anspruch auf ihr Erbe, ihr Vermögen und ihre persönliche Freiheit. Brontë zeigt ohne jede moralische Beschönigung, wie die Ehegesetze der Epoche als Instrumente der Tyrannei und der Enteignung genutzt werden konnten. In dieser Hinsicht ist Wuthering Heights ein zutiefst politisches Werk, das die dunklen Seiten des viktorianischen Patriarchats und die Kälte des aufkommenden Kapitalismus mit chirurgischer Präzision offenlegt. Die Rezeptionsgeschichte von Wuthering Heights ist ebenso stürmisch und voller Kontraste wie der Roman selbst. Als das Werk im Jahr 1847 erstmals erschien, reagierte die literarische Welt des viktorianischen Englands mit einer Mischung aus tiefer Bestürzung, Ekel und völligem Unverständnis. Die zeitgenössische Kritik war schockiert über die Abwesenheit eines klaren moralischen Kompasses. In einer Ära, in der Literatur primär als Werkzeug zur ethischen Erbauung und sozialen Besserung gesehen wurde, wirkte Emilys Werk wie eine gefährliche Provokation. Rezensenten nannten das Buch wild, abscheulich und unerträglich. Ein Kritiker ging sogar so weit zu behaupten, dass man nach der Lektüre das dringende Bedürfnis verspüre, sich den Geist mit einer kräftigen Dosis harmloserer Lektüre zu reinigen. Besonders die Figur des Heathcliff wurde als eine Beleidigung für den menschlichen Anstand empfunden. Man konnte sich in den Londoner Salons schlichtweg nicht erklären, wie ein Autor, damals noch hinter dem Pseudonym Alice Bell verborgen, eine derart düstere Welt der Gewalt und der metaphysischen Besessenheit erschaffen konnte. Nach Emily Brontës frühem Tod im Jahr 1848 übernahm ihre Schwester Charlotte die schwierige Aufgabe, das literarische Erbe zu verwalten. In ihrem berühmten Vorwort zur Neuausgabe von 1850 versuchte Charlotte, das Werk ihrer Schwester vor den vernichtenden Urteilen zu schützen. Sie wählte dabei eine Verteidigungsstrategie, die das Bild von Emily für fast ein Jahrhundert prägen sollte. Sie stellte Emily als eine Art unschuldiges, fast naives Naturtalent dar. Laut Charlotte habe Emily kaum gewusst, welche dunklen Mächte sie mit ihrem Buch entfesselte. Sie sei lediglich das Sprachrohr einer wilden, ungezähmten Muse gewesen. Diese Darstellung diente zwar dazu, Emilys persönlichen Ruf als gottesfürchtige Pfarrerstochter zu retten, verdeckte aber lange Zeit die Tatsache, dass sie eine hochintelligente und kalkuliert arbeitende Künstlerin war. Erst im 20. Jahrhundert begann die Literaturwissenschaft, den Roman jenseits dieser biografischen Legenden zu erforschen. Mit dem Aufkommen der Psychoanalyse und der feministischen Theorie wurde Wuthering Heights als eines der modernsten und psychologisch tiefgreifendsten Werke der Weltliteratur neu bewertet. Heute gilt es nicht mehr als bizarres Unikat, sondern als ein Meisterwerk, das universelle Fragen nach Identität, Verlust und Rebellion stellt. Die Geschichte der filmischen Interpretationen. Kein Werk der englischen Romantik wurde so häufig und mit so unterschiedlichen Ansätzen für die Leinwand adaptiert wie Wuthering Heights. Jede Generation scheint ihre eigene visuelle Interpretation von Catherine und Heathcliff zu benötigen, um die zeitlosen Themen des Romans für die Gegenwart zu erschließen. Die wohl einflussreichste frühe Verfilmung stammt aus dem Jahr 1939. Dieser Film prägte über Jahrzehnte das populäre Bild des Romans als eine rein romantische, bittersüße Liebesgeschichte. Allerdings erkaufte sich die Produktion diesen Status durch massive inhaltliche Streichungen. Die gesamte zweite Hälfte des Buches, welche die Geschichte der jungen Cathy und Haltons erzählt, wurde komplett ignoriert. Damit ging der zentrale Gedanke des Romans, die Überwindung des Hasses durch die nächste Generation und die zyklische Natur der Rache, fast vollständig verloren. Aus einem düsteren Familiendrama wurde ein Hollywood-Melodram, das Heathcliffs Grausamkeit zur bloßen Melancholie verklärte. In den folgenden Jahrzehnten gab es zahlreiche Versuche, der Wildheit der Vorlage gerechter zu werden. Die Verfilmung von 1992 mit Ralph Fiennes und Juliette Binoche bemühte sich um eine größere Werktreue und integrierte erstmals konsequent die Geschichte der Kinder, was die Bedeutung von Vergebung und Neuanfang unterstrich. Einen radikalen ästhetischen Bruch wagte im Jahr 2011 die Regisseurin Andrea Arnold. Sie besetzte Heathcliff mit einem schwarzen Schauspieler und griff damit eine Interpretation auf, die in der Forschung schon lange diskutiert wurde. Heathcliff als ethnischen Außenseiter, dem Bronte durch Beschreibungen wie »dark-skinned« oder »Lascar«, ostindischer Seemann, bewusst an dem Rand der weißen britischen Gesellschaft gestellt hatte. Arnolds Film verzichtete fast völlig auf orchestrale Musik und setzte stattdessen auf eine rohe, fast dokumentarische Bildsprache. Diese Version betonte die physische Härte und die soziale Kälte des Lebens im Moor und forderte das Publikum heraus, die gewohnte Romantik zugunsten einer schmerzhaften Realität aufzugeben. Aktuelle Kontroversen und die filmische Umsetzung durch Emerald Fennell. Die jüngste Verfilmung unter der Regie von Emerald Fennell hat nach ihrer Veröffentlichung eine Welle der Empörung und tiefgreifende Debatten ausgelöst. Während die Besetzung von Margot Robbie und Jacob Elordi bereits im Vorfeld für Diskussionen sorgte, konzentriert sich die Kritik an der tatsächlichen Umsetzung auf massive strukturelle Eingriffe in die Handlung. Ein besonders schwerwiegender Vorwurf betrifft das vollständige Weglassen von Hindley Earnshaw, dem Bruder von Catherine. Im Roman ist Hindley die zentrale Figur, deren Grausamkeit Heathcliff erst zum Monster macht. Durch das Fehlen dieses Gegenspielers verliert Heathcliffs späterer Rachefeldzug seine psychologische Grundlage und seine soziale Motivation. Ebenso kritisiert wird die Umdeutung von Isabella Linton, die im Film lediglich als Mündel von Edgar dargestellt wird. Damit wird die komplexe familiäre Verflechtung und die rechtliche Bedeutung der Ehe, die Emily Brontë so präzise analysiert hat, zugunsten einer einfacheren Beziehungsdynamik geopfert. Ein weiterer Punkt, der bei Kennern der Vorlage auf massiven Widerstand stößt, ist die erneute Entscheidung, nur die erste Hälfte des Romans zu verfilmen. Fennell konzentriert sich ausschließlich auf die besessene Liebe zwischen Catherine und Heathcliff bis zu Catherines Tod. Damit wiederholt der Film den Fehler der 1939er Version und ignoriert den eigentlichen Abschluss der Geschichte, in dem die junge Generation den Kreislauf der Gewalt durchbricht. Ohne diesen zweiten Teil bleibt Wuthering Heights eine bloße Feier der Zerstörung, anstatt die von Brontë intendierte Entwicklung hin zur Versöhnung zu zeigen. Zudem steht die explizite Darstellung zahlreicher Sexszenen im Zentrum der Kritik, während die Sexualität im Roman eine untergründige, fast spirituelle Kraft ist, wird sie im Film sehr direkt und modern inszeniert. Kritiker werfen Fennell vor, die metaphysische Verbundenheit der Seelen durch eine rein körperliche, zeitgenössische Erotik ersetzt zu haben, was der mystischen Tiefe des Originals entgegenwirkt. Die visuelle Ästhetik des Films wird oft als zu glatt und modern empfunden. Anstatt die raue Atmosphäre der Moore einzufangen, erinnert die Bildsprache an ein hochglanzpoliertes Musikvideo. Margot Robbie und Jacob Elordi wirken in ihrer Darstellung oft zu sehr im modernen Hollywood verhaftet, was den historischen Kern der Figuren überdeckt. Diese Kontroversen zeigen jedoch auch, wie lebendig das Werk geblieben ist. Wuthering Heights bleibt ein störrischer Klassiker, der sich gegen eine einfache Kommerzialisierung wehrt. Die Diskussionen um den Fennell-Film beweisen, dass das Publikum auch heute noch eine Auseinandersetzung mit den echten, ungeschönten Abgründen der menschlichen Seele fordert, die Emily Brontë vor fast 200 Jahren so unnachahmlich beschrieben hat.